ARD. Irgendwie brauchen wir doch alle unsere kleinen und großen Fluchten. Aus dem Familienstress, der Weltlage oder dem Berufsalltag. Ich kann zum Beispiel stundenlang bei irgendwelchen Serien hängen bleiben oder mich auf Insta verlieren. Andere gehen exzessiv tanzen oder brauchen tagelange Motorradtouren. Und wieder andere fliehen sich in Computergames und bauen sich so eine Parallelwelt auf. Das alles ist aber ziemlich harmlos im Vergleich zu der Flucht, in die Florian hineingeraten ist.
Also ich weiß nicht, ob ich heute noch leben würde. Alle, die nicht mit 40 eine Kehrtwende gekriegt haben, die leben heute alle nicht mehr.
Florian steht in seinem Leben immer wieder ganz nah am Abgrund. Bis er diesen einen bestimmten Menschen trifft. Und es schafft, sein Leben grundlegend umzukrempeln. Aber das war alles andere als einfach. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Florian und das Teufelchen.
Ja, und dann bin ich eben an die Paulinenbrücke, hab's mir nochmal richtig dreckig gegeben und bin dann die 20 Meter nach rechts gewankt in die Notaufnahme an die Furtbach-Klinik und hab mich da einliefern lassen. Ja.
Es ist der 10. Dezember 2005. Ein kalter, sonniger Tag in Stuttgart. Florian wird ihn später seinen zweiten Geburtstag nennen. An diesem Tag trifft Florian eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird. Und hätte er diese eine Person nicht kennengelernt, wäre alles ganz anders verlaufen.
Sie war absolut meine Motivation. Ich wollte mit ihr eine Familie haben. Und ich wollte clean sein und ein normales Leben leben.
Um wen es da genau geht, das erzähle ich euch später. Florian ist zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 20 Jahre drogen- und alkoholabhängig. Heute sieht man ihm das so gut wie gar nicht mehr an. Florian ist 56 und eher so der Typ Sozialarbeiter. Er trägt Brille und Bart und hat ziemlich viele bunte Armbänder an seinem Handgelenk. Nur wenn er den Ärmel hochkrempelt, kann man einen kleinen Blick in seine Vergangenheit werfen.
Also man sieht ganz eindeutig, dass meine Venen vernarbt sind. Und die tatsächlich, wenn ich zum Beispiel Blut abnehmen lasse, um meinen jährlichen Check zu machen, Probleme habe, dass der Arzt trifft, weil die einfach Angst vor Nadeln haben.
Heute liebt Florian die Stille. Das war früher ganz anders. Er meditiert und geht gern in die Natur. Aber er hört auch gern Techno.
Laut und in meinem Auto und dann fliege ich. Da gehen die Synapsen auf wie früher, nur durch die Musik, ohne dass ich was nehmen muss. Ja, und ich glaube, man muss einfach etwas finden, was der Seele gut tut.
Über die Autobahn fliegen. Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Das beschreibt Florians erste Lebenshälfte ziemlich gut. Wobei, angefangen hat alles eher ruhig und behütet. In Degerloch, am Rand von Stuttgart.
Also mein Vater Architekt, meine Mutter Hausfrau, eine jüngere Schwester, 2 Jahre jünger, behütetes Elternhaus.
Degerloch ist zu der Zeit eine sehr grüne Gegend. Florian spielt Fußball und Eishockey im Verein. Seine Mutter ist Flötenlehrerin und bringt ihm das Spielen bei. Die perfekte heile Welt also. Aber nur auf den ersten Blick.
Und trotzdem gab es natürlich auch Stress. Ein Therapeut hat mal gesagt, deine Familie hat ein Schema, da ist ein Haufen voller Scheiße und sie decken ein weißes Bettlaken drüber. Also den schönen Schein nach außen wahren und innen drin hat es gebrodelt.
Dieser schöne Schein engt Florian ein. Er rebelliert, stört in der Schule und braucht viel Aufmerksamkeit. Und ich kann Florians enge Gefühl irgendwie ganz gut verstehen. Ich bin selbst an einem Ort aufgewachsen, an dem alle versucht haben, die perfekte heile Welt nach außen zu zeigen. Und ich kann euch sagen, das setzt ziemlich unter Druck. Und Florian findet bald sein Ventil.
Also meine erste Rauscherfahrung war auf einem Fest von meinem Vater, seinem Arbeitskollegen. Der 16-jährige Sohn hatte ein Zimmer unten im Keller und dort stand ein kleines goldenes Warsteiner Fässchen, 3 Liter, auf dem Tisch. Und dann habe ich mich so gefragt, müsste mal probieren. Und das haben wir dann eben zusammen geleert. Und die Erfahrung war, dass alles sich plötzlich sehr, sehr leicht angefühlt hat. Bin geschwebt. Und ich weiß noch wie heute, dass ich bestimmt 10-mal von unten vom Keller bis zu den Erwachsenen hochgelaufen bin und gedacht habe, es gibt's doch gar nicht, wie einfach und leicht das Leben sein kann.
Diese Leichtigkeit will er unbedingt wiederfühlen. Auf dem Gymnasium lernt er dann neue Freunde kennen. Nachmittags fahren sie Rollerskates. Das war zu der Zeit total in. Mit ihnen raucht Florian seine ersten Joints. Da ist er 14.
Jungs von der Straße, die wie ich keinen Bock auf die Schule hatten und lieber die Freiheit der Straße genossen haben und getan haben, was wir einfach Lust hatten zu tun. Genau, da war dieses Thema No Future, Freiheit, wir lassen uns von den Oberen nichts sagen. Das war das Lebensgefühl.
In dieser Zeit liest er auch das erste Mal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist dieser Kultroman aus den 70ern über Christiane F., die mit 12 heroinsüchtig wird.
Es hört sich blöd an, aber es war meine Bibel. Also ein Buch von jemand, der ein Leben führt, wie ich es auch gern geführt hätte und dann auch habe. Und es war für mich nicht abschreckend oder läuternd, sondern es war eher, ja, genau so mache ich es auch.
Wahrscheinlich kennt ihr Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich habe zumindest den Film gesehen und kann bestimmte Szenen bis heute nicht aus dem Kopf kriegen. Dass Florian von einem Leben wie am Bahnhof Zoo träumt, finde ich persönlich ziemlich verrückt. Aber als er weiter erzählt, kann ich ihn ein bisschen besser verstehen.
Ich glaube, ich habe einfach keinen Lebensplan gehabt, also keine Perspektive entwickelt. Und ich hatte auch Angst davor, in die Verantwortung zu gehen, ja, mein Leben anzunehmen und vielleicht auch mal zu schauen, was kann ich denn Gutes schaffen. Ich wollte lieber spielen, Kind bleiben, nicht erwachsen werden.
Es dauert nicht lang und Florian kifft täglich. Zu diesem Zeitpunkt hatte er eigentlich schon keine Kontrolle mehr über seinen Konsum und stopft sich schon morgens die erste Bong.
Hat natürlich dazu geführt, dass ich lieber die Zeit mit meinen Kumpels verbracht habe und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Es wurde immer weniger für die Schule und immer mehr für die Straße und die Freunde und irgendwann waren eben die Leistungen so schlecht in Englisch, dass ich das zweite Mal sitzen geblieben bin.
Florian muss runter vom Gymnasium, schafft gerade so den Hauptschulabschluss. Trotzdem, bis zu diesem Punkt erinnert mich sein Leben noch an eine von diesen typischen Coming-of-Age-Geschichten. Ein Jugendlicher rebelliert gegen sein Elternhaus und probiert verschiedene Drogen, aber am Ende dieser Geschichten wird dann meistens doch alles gut. Ja, ihr ahnt es sicher. Bei Florian ist das anders. Brücken stehen ja normalerweise für etwas Positives. Mithilfe einer Brücke können wir Hindernisse und Grenzen überwinden. In der Kunst steht die Brücke sogar für Hoffnung oder Neuanfang. Auch in Florians Geschichte spielen Brücken eine ganz besondere Rolle. Vor allem die Orte, die unter diesen Brücken liegen. Hoffnung oder ein Neuanfang findet er hier aber nicht. Sondern genau das Gegenteil.
Und ich musste jeden Tag von der Gerberstraße über die Königstraße hoch, Rote Bühlplatz, unten durch die Unterführung durch. Und da war eben die Drogenszene, die harte Drogenszene. Und dort habe ich eben einen aus dieser Rollschuhklicke, den Tino, getroffen. Und habe schon gesehen, oh, der ist aber ziemlich down, ziemlich fertig.
Florian ist jetzt Anfang 20. Wir sind also etwas gesprungen. Und er hat einen Job im Architekturbüro seines Vaters. Den bekommt er aber nur noch mit Alkohol hin. Florian ist inzwischen nämlich körperlich abhängig. Und das wird nicht seine letzte Sucht bleiben.
Und da saß eben der Tino, mein damaliger Rollschuhfreund von 10 Jahren vorher und war schon ziemlich heftig drauf. Und ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal, wo ich ihn getroffen habe, habe ich ihn dann halt angesprochen und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ja, dann kam dieser innere Befehl, frag ihn nach seinem Material, ob er nicht was zum Probieren hat. Ja, und dann sind wir ins alte Schloss gelaufen und haben dort auf dem Klo die erste Line gezogen.
Mit seinem Rollschuhfreund Tino nimmt Florian zum ersten Mal Heroin. An den Moment erinnert er sich noch ganz genau. An den Geruch nach Urin und altem Rauch unter der Brücke. An Tino, der ziemlich blass und dünn ist und einen schwarzen Hoodie trägt. Und an das Gefühl, als sein Nervensystem das erste Mal mit Heroin in Kontakt kommt.
Und weiß noch heute, wie bitter das war. Und mir ist kurz schlecht geworden von dem Zeug. Ich musste spucken. Und trotzdem war das ein unglaublich warmes und schönes Gefühl von dieser Droge. Wie in Watte gepackt, wie in Mutterschoß geborgen.
Und dieses Gefühl will er jetzt immer und immer wieder erleben.
Das, was ich von den anderen Drogen ja auch schon kenne. Also dieses erste Mal unglaublich und dann versuchst du das wiederzukriegen und es kriegst du nicht wieder. Und beim Heroin ist es eben so, dass du relativ schnell dann eben körperlich drauf bist, also körperlich abhängig.
An dieser Stelle mal eine kurze Einordnung. Heroin gilt als eine der gefährlichsten illegalen Drogen, weil es so wahnsinnig schnell abhängig macht. Der Körper gewöhnt sich schnell an den Stoff und braucht dann immer mehr. Das ist auch bei Florian so. Schon bald kann er seinen Job im Architekturbüro nicht mehr machen. Er versucht es mit einem Entzug, aber es dauert nicht lang und die Droge hat ihn wieder fest im Griff.
Das ist ja immer so, in der Therapie ist es total leicht, clean zu bleiben, wenn man die Themen beachtet, die dort vorgegeben werden. Das ist wie so eine Käseglocke. Da kann einem nichts passieren, man hat auch keine eigene Verantwortung. Ne?
Entzug, Therapie, Rückfall. Entzug, Therapie, Rückfall. Eine Dauerschleife aus Hoffnung und Absturz beginnt. Und Florian tauscht das Gefühl, in Mutters Schoß zu sein, gegen seine echte Mutter, seinen echten Vater ein. Die können irgendwann nämlich nicht mehr und wenden sich von ihm ab.
Ich glaube, das ist eins der schwierigsten und qualvollsten Dinge für Eltern, zuzuschauen, wie ein Kind sich selbst zugrunde richtet.
Florian ist jetzt ganz unten angekommen. Er wohnt in der Nähe von der Paulinenbrücke. Das ist damals wie heute Stuttgarts Drogenhotspot. Und da verbringt er auch die meiste Zeit des Tages. Oft schafft er es abends aber gar nicht nach Hause und schläft einfach direkt dort. Arbeiten kann er da schon lange nicht mehr und kommt nur noch mit Sozialhilfe über die Runden. Irgendwie an Stoff gelangen. Darum dreht sich jetzt Florians Alltag. Von morgens bis abends. Dafür muss er anfangen zu betteln. Aber nicht nur das.
Ja, klar. Leuten das Zeug wegnehmen, dealen, Autos aufbrechen, meinen Eltern Geld klauen.
Florian fällt es nicht leicht, über diesen Teil seiner Geschichte zu sprechen. Wenn der eigene Sohn, der Bruder oder der Neffe drogenabhängig ist, belastet das die ganze Familie. Sehr häufig werden Angehörige von Drogenkranken selbst krank, isolieren sich oder fangen an, Medikamente zu nehmen. Und gerade Eltern geben sich oft die Schuld für das, was passiert ist. Auch Florians Eltern lässt die Krankheit von ihrem Sohn einfach nicht los. Nach 4 Jahren Funkstelle wagen sie einen neuen Versuch und machen sich auf die Suche nach ihm.
Es war so, ich saß da auf einem Stein, das sind so Mauersteine, die ein Beet einfassen, und sie hat von hinten auf meine Schulter getippt. Dann habe ich mich umgeguckt und dann habe ich meine Mutter gesehen und was machst du denn hier? So, ich war total überrascht, weil sie ja den Cut gemacht hatte. Ne? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe dir eine Brezel und einen Beutel Tabak mitgebracht, ich würde mal gern mit dir reden.
Florian ist da Mitte 30 und hat zu dieser Zeit mal wieder einen kalten Entzug hinter sich. Von den harten Drogen ist er also gerade weg.
Im Grunde genommen waren Drogen auch immer eine Möglichkeit zur Flucht, mich vor meiner Lebensverantwortung zu drücken.
Und seine Mutter schafft es tatsächlich, eine Brücke zu schlagen. Florian willigt ein, mit seinen Eltern zusammen noch einmal zur Therapie zu gehen. Man merkt, dass ihm dieser Moment viel bedeutet.
Ich war total erstaunt erstmal und dann schon auch froh, klar. Ich meine, Einsamkeit ist ein Scheiß. Und wenn die Eltern sich abwenden, das tut trotz zugedröhntem Kopf schon auch weh.
Wäre Florian nicht genau zu diesem Zeitpunkt clean gewesen und hätten sich seine Eltern nicht zufällig zur gleichen Zeit auf die Suche nach ihm gemacht, dann hätte Florians Mutter ihn vielleicht nie dort auf dem Mauerstein gefunden. Und wenn, in einem ganz anderen Zustand. Wahrscheinlich hätte Florian dann auch nicht der Therapie zugestimmt und nie den einen Menschen getroffen, der sein Leben für immer verändern wird.
Ja, das war beim Psychologen in Feuerbach. Da waren wir in einer Wochenendgruppe und da saß sie.
Sie? Das ist Eva, die Frau, von der er in diesem Moment noch nicht weiß, welche Rolle sie in seinem Leben spielen wird.
Da waren so 7 Teilnehmer angemeldet und unter anderem auch er dann. Wir haben dann schon alle da gesessen und haben auf Florian gewartet. Er kam zu spät. Und er kam dann rein und ich habe ihn gesehen. Und mein erster Gedanke war dann, dass ich ihn heiraten will. Also ich habe echt auf den ersten Blick gewusst, dass ich ihn heiraten will.
Florian und Eva begegnen sich das erste Mal in einer Wochenendgruppe. Die wird von dem Therapeuten geleitet, zu dem er mit seinen Eltern gegangen ist.
Ich weiß nicht, sein Gesicht, er hatte so ein nettes Gesicht, obwohl er zu spät kam. Ja, also ich habe mich direkt in ihn verliebt einfach.
In dem Kurs sitzen Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemen. Dass Eva wegen ihrer Magersucht hier ist, Das weiß Florian zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er selbst ist da immer noch alkoholabhängig.
Also da hatte ich noch nicht so einen Zugriff auf meine Gefühle, weil ich ja immer noch getrunken habe ab und zu. Und ich glaube schon auch, dass da einfach eine Reifeverzögerung, nennt man es ja, einfach da ist.
Aber am Ende des Seminars gibt es eine Körperübung, zu zweit. Und wie der Zufall es will, werden Florian und Eva als Team zusammengestellt.
Und es war natürlich dann nicht so unangenehm, die Übung für uns beide. Ja, und nach dem Wochenende habe ich ihm dann zum Bahnhof mitgefahren und habe ihm dann noch die Nummer gegeben.
An dieser Stelle würde ich euch super gern erzählen, dass sich an diesem Wochenende alles zum Guten wendet. Florian und Eva sehen sich, verlieben sich und Florian ist sofort geheilt. So wie wir das aus Liebesfilmen oder Märchen kennen. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Denn das hier ist kein Märchen und ganz so einfach ist das Ganze nicht. Florian und Eva verlieben sich zwar und werden auch ein Paar, aber die Beziehung tut ihnen nicht nur gut. Denn eine Sucht schüttelt man nicht einfach so ab.
Ja, also er war ganz lieb und freundlich und lustig. Also wir haben ganz viel gelacht am Anfang. Das ging eigentlich dann länger so weiter und dann fing es langsam halt mal an, dass man dann doch so gemerkt hat, dass er da irgendwie heimlich was trinkt. Und immer, wenn ich da war oder er bei mir, dann ist ihm immer eine Flasche, so eine kleine Schnapsflasche aus der Tasche gefallen, vor meine Füße. Und das hat er schnell gemerkt, dass er mir es halt doch nicht verheimlichen kann. Und ich meine, man sieht's, man merkt's.
Aus dieser Zeit gibt es ein Foto von den beiden, das Florian mitgebracht hat. Da ist er mit Eva auf einem Frühlingsfest. Die beiden sehen glücklich aus, aber auf dem Tisch vor ihnen stehen auch ziemlich viele Bierkrüge.
Da sind wir mit ihren Freunden aufs Frühlingsfest und sie dachte, oh ja, der bleibt trocken. Dann siehst du, ich bin glücklich, aber vollkommen weggeschossen.
Florian hat auf dem Foto längere Haare als jetzt und sieht ziemlich jung aus für Ende 30.
Also das ist so typisch für einen Drogenabhängigen. Man sagt ja, mit dem Drogennehmen hört so diese innere Entwicklung auf und deswegen wirken die Trophys alle sehr jugendlich.
Eva fühlt sich mehr und mehr verantwortlich für Florian und umgekehrt genauso. Die beiden geraten in einen Teufelskreis.
Also ich habe nur noch geguckt, dass er nichts trinkt und er hat nur noch geguckt, dass ich esse. Und anstatt sich mal um sich selber zu kümmern, was eigentlich gut gewesen wäre, hat jeder nur noch sich auf den anderen konzentriert und seine Sucht lief halt so weiter, meine auch. Und irgendwann ging es nicht mehr dann so weiter. Wir wussten immer, dass wir zusammen sein wollen. Egal, wie schlimm das dann teilweise war. Also er ist dann auch nachts teilweise raus und irgendwie zur Tankstelle gelaufen, um sich da noch was zu holen und kam dann ewig nicht. Und dann macht man sich natürlich riesen Sorgen. Und so ging das halt dann ein halbes Jahr, ja, so ein halbes Jahr ungefähr.
Durch die Sorgen um Florian wird Eva immer dünner. Irgendwann ist sie so schwach, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen kann.
Es ging so, dass meine Eltern die Notbremse gezogen haben und mich zwangseingewiesen haben in eine psychosomatische Klinik, ins Allgäu. Und ich wollte das natürlich überhaupt nicht.
Da wurde mir klar, was ich ausgelöst habe mit meinem ständigen Rückfällen. Erstmal habe ich Angst gekriegt, was ich angerichtet habe, dass ich einen anderen Menschen auch damit geschadet habe. Und wie kann ich es wieder gut machen, ging mir durch den Kopf. Und wie kriege ich mein Leben in den Griff?
Eva ist weg und Florian allein. In ihm rattert es. Und ihm wird klar, wie viel ihm diese Frau bedeutet.
Sie war absolut meine Motivation. Ich wollte mit ihr eine Familie haben. Und ich wollte clean sein und ein normales Leben leben.
Florian steht auf seinem Lebensweg an einer Brücke und versteht, jetzt muss er sich endgültig entscheiden. Will er dieses Mal auf die andere Seite kommen und mit Eva ein neues Leben anfangen? Oder doch zurück in sein altes Leben?
Für mich war klar, dass wenn ich mich nicht entscheide, dass ich sie verliere.
Es ist der 10. Dezember 2005. Ein kalter, sonniger Tag in Stuttgart. Und Florian trifft eine Entscheidung.
Sie war weg in der Klinik und dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich auf. Ich wusste ja, wenn man mit Eigengefährdung in die Psychiatrie geht, dann müssen die einen da behalten.
Also geht er ein allerletztes Mal zur Paulinenbrücke und betrinkt sich. Aber diesmal hat Florian einen Plan, den ich persönlich ziemlich gewagt finde.
Ja, und dann habe ich mich eben ziemlich abgeschossen mit Alkohol und bin in die Furtbach-Klinik gegangen und habe gesagt, so, ich bin selbstmordgefährdet, bitte nehmt mich auf.
In der Nacht hat er beschlossen, sich so dermaßen zu betrinken, dass er dann in die Geschlossene geht und sich einweisen lässt und dort einen Entzug macht und von dort sich bemüht, dass er auch in so eine Klinik kommt. Und das hat er geschafft. Also das war wirklich unglaublich.
Das ist mein sogenannter zweiter Geburtstag. Das ist also der Tag, an dem ich das letzte Mal eine psychoaktive Substanz genommen habe.
Das ist jetzt 19 Jahre her. Und Florian hat es geschafft. Er hat durchgehalten. Und sein Leben hat seit diesem Tag eine 180-Grad-Wendung genommen.
Da ging mein Leben erst richtig los, ja. Und zwar mit allen Höhen und Tiefen natürlich, ja. Weil man immer sein Leben bisher im Rausch erlebt hat, das nicht kennt, dass das Leben mal so ist und mal so. Ich habe meine Gefühle wieder entdeckt, die ja jahrzehntelang nicht da waren.
Also die größte Veränderung ist sein Selbstbewusstsein, finde ich. Und was er geleistet hat, was er geschafft hat in den Jahren jetzt, also beruflich, privat, der hat sich einen neuen Freundeskreis aufbauen müssen. Ja, weil alles war ja weg. Man muss ja komplett abbrechen, sonst wird es ja sowieso nichts. Und was er da geschafft hat und wie er dranbleibt, also das finde ich schon außergewöhnlich.
2 Jahre später heiraten die beiden. Und es dauert nicht lange und ihre gemeinsame Tochter kommt auf die Welt. Ein bisschen Märchen gibt es in dieser Geschichte also doch.
Es war so, wir sind füreinander bestimmt. Wir passen zusammen, ja. Wir sind beide ein bisschen verrückt. Und wir haben beide Suchtvorgeschichte natürlich. Aber wir verstehen auch den anderen dann dementsprechend gut, ne, was die Probleme sind.
Denn Probleme gibt's natürlich trotzdem. Eine Suchtkrankheit kann nie ganz geheilt werden. Man kann sie nur zum Schweigen bringen. Deswegen geht Florian auch immer noch zu einer Selbsthilfegruppe für Drogensüchtige. Das ist seine Medizin, sagt er.
Meine Krankheit ist wie so ein kleines Teufelchen, das auf meiner Schulter sitzt und einfach nur darauf wartet, dass ich schwach werde und dass ich die ganzen Prinzipien und Dinge vergesse, die ich in meiner Genesung mir erarbeitet habe. Und das ist deswegen ein Teufelchen, weil das immer so flüstert, komm, einmal geh doch. Ist doch nicht so schlimm, einmal. Komm, genau das ist das Gefährliche an dieser Krankheit, dass sie eben nur zum Stillstand gebracht ist. Und wenn du dieses einmal machst, dann ist halt die Gefahr ganz, ganz groß, dass dieser berühmte Schalter umgelegt wird und aus diesem einmal tausendmal wird.
Bei Florian und Eva zu Hause gibt es ein Bücherregal. In einem der Fächer stehen Fotoalben, um genau zu sein 19 Stück. Für jedes gemeinsame Jahr 1. Und Eva hat den Alben einen Namen gegeben. Unser Märchen.
Also das ist für mich wie so ein Märchen gewesen am Anfang. Also der kommt da reingelaufen und ich sag mir im Kopf, den heirate ich und dann habe ich ihn geheiratet. Also das ist ein Märchen einfach, gell? Und dann geht es uns beiden so gut und es hat einfach funktioniert. Happy End.
Ich habe angefangen, mich meiner Verantwortung zu stellen. Ich habe Liebe entdeckt, was ich vorher nie hatte. Also nicht nur zu ihr, sondern eben auch zu mir. Ich habe dadurch Kraft gefunden, mein Leben einfach nochmal in die Hand zu nehmen.
Heute fällt es Florian leicht, über seine Geschichte zu sprechen. Über die dunklen und die hellen Zeiten. Und er ist stolz auf seinen Weg und das, was er geschafft hat. Florian arbeitet jetzt auf Großbaustellen, da kümmert er sich um den Arbeitsschutz. Er macht gern Witze und erzählt Anekdoten und er steht gerne früh auf und hört den Vögeln beim Zwitschern zu. Und wenn Florian will, dass sich seine Synapsen öffnen, wie früher, dann steigt er in sein Auto, macht laut Techno an und fliegt. Das war Mein Mensch. Heute Florian und das Teufelchen. Autorinnen dieser Folge Christine Frischke und Natalia Juselewitsch. Wenn ihr mehr von Mein Mensch hören wollt, könnt ihr alle Folgen in der ARD-Audiothek finden und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch in einer harten Lebenssituation vielleicht Mut gemacht hat, an euch geglaubt oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns super gerne eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Und nächste Woche lernt ihr Klaus kennen, der kurz vor dem Ruin stand. Seine ganze Existenz, seine ganze Leidenschaft wäre futsch gewesen, wenn da nicht diese eine junge Frau aufgetaucht wäre. Mit einer Idee, die Klaus zunächst völlig absurd fand. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Stell dir mal einen Ort vor, an dem alles da ist, was du in deinem Leben brauchst. Alles unter einem Dach. Dieser Ort empfängt dich warm, mit feinen Düften, Schmuck und Delikatessen. Das ist das Konzept des Warenhauses. Eine riesige Verführungsmaschine.
Der ganze Laden wurde mal umgebaut zu einem Blumenmeer. Da wurde Sand reingekarrt, Erde reingekarrt, Rasen und alles voll mit Blumen. Voll mit Blumen. Der ganze Laden war ein riesiges Blumenmeer. So was Schönes hast du noch nicht gesehen. Das war in ganz Braunschweig ein Stadtgespräch. Jeder hat gesagt, geh zu Karstadt. Das musst du dir angucken.
Nach Krisen, Pleiten und Insolvenzen ist von der einstigen Pracht heute nur noch ein Abglanz übrig. Und die Frage, was man mit dem Leerstand anstellen soll. In der sechsteiligen Doku-Serie Konsum und Konkurs – Abschiedstour durchs Warenhaus erhaschen wir gemeinsam einen vielleicht letzten Blick auf die ehemaligen Tempel des Konsums. Konsum und Konkurs – Abschiedstour durchs Warenhaus. Ab dem 24.04. in der Deutschlandfunk-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Der Grund. Design.